True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mit mir in graue Vorzeit wagt sich auch Hubertus.
Hallo.
Bevor wir historisch werden, gibt es einen kurzen Rückblick auf unsere letzte Folge. Die handelte von einem Fall im Jahr 2008, war also recht aktuell, und das bedeutet auch, dass es noch laufende Aktivitäten gibt, nenne ich es einmal. Zum Beispiel die Prüfung nach vorzeitiger Entlassung des Verurteilten. Und uns erreichte eine Nachricht dazu.
Nämlich von einem der Anwälte von Herrn Nössling, wie wir ihn in der Folge genannt haben. Dabei wurden uns noch zusätzliche Klarstellungen übersendet. Es ging zum Beispiel um eine Immobilie, das Hotel und die Untersuchungen des Mageninhalts des Opfers. Das haben wir noch in die Folge 61 mit aufgenommen. Eine sehr schöne Zusendung hat uns auch erreicht. Und zwar von Judith, die unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Und nun zu Folge 62 und einem Fallvorschlag. Ein Hinweis auf die Geschichte kam von Niki via Facebook und hat uns auf eine Fährte geführt, die ganz neu für uns war. Der Name der Folge verrät es schon, es geht zur Abwechslung mal wieder in Richtung Mystik.
Buße, Reinigung und das Ende alles Bisherigen. Gedanken an ein Zeitenende begleiteten die Pöschlianer, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Oberösterreich formten. Die Sekte war für die Landbevölkerung in vielen kleinen Gemeinden ein Anker in schweren Zeiten. Doch nach und nach steigerte sich der Wahn. Untergruppen entstanden und entwickelten eine Eigendynamik, teils eine regelrecht blutrünstige. Über die Geschehnisse wurde vieles verfasst und deswegen können wir sie gut rekonstruieren. Woran es hapert, sind wie so oft genaue Namen und Daten. Deswegen hört ihr im Weiteren die, die wir belegen können, beziehungsweise bei den Namen die Alternativen dazu, wenn keine eindeutige Zuordnung möglich war. Es geht heute um die Teufelslehre des Thomas Pöschl.
Der Gründer der Pöschlianerbewegung hieß, wenig überraschend, Pöschl mit Nachnamen, genauer Thomas Pöschl. Er wurde am 2. März 1769 in Höritz zu Krumau im damaligen Böhmen geboren. Sein Vater war Zimmermann, seine Mutter erzog ihn sehr religiös. Vielleicht hatte das Einfluss auf seinen beruflichen Weg, denn nach seinem Gymnasialabschluss in Linz begann er dort auch ein theologisches Studium. Das brachte er mit Station in Wien zu Ende. 1796 wurde er zum Priester geweiht und nahm eine erste Stelle als Koordinator in Braunau am Inn im heutigen Oberösterreich an. Pöschl galt als unbescholten, wohltätig und soll einen klaren Verstand gehabt haben. Seine Predigten trug er oft eifrig und herzlich vor. Sie überzeugten die Leute, auch wenn ihm manch einer eine gewisse Länge seiner Ausführungen vorwarf.
Als Hilfspriester zu Braunau am Inn war Pöschl der Liebling der Gemeinde. Er führte stets eine salbungsvolle biblische Sprache, vereint Herzlichkeit mit Würde und war von jedem Muckertume, also jeder Frömmelei, frei. Ein Mann der geselligen Unterhaltung und des heiteren Verkehrs. Begeistert für alles Edle und Schöne, wie sich eine seiner Schülerinnen ausdrückt. Eine gewinnende Persönlichkeit von schlankem Körperbau, ovalen Gesichte und hoher Stirne.
Allerdings neigte Pöschl auch zum Trübsinn, vor allem in Anbetracht der vorherrschenden Zustände. Zur Zeit seiner Priesterweihe wütete gerade der erste Koalitionskrieg, an dem auch die Habsburger Monarchie beteiligt war. Verbündete waren Preußen und deutsche Kleinstaaten, Gegner Frankreich. Schon über die französische Revolution zu lesen, hatte Pöschl entsetzt.
Er sah, wie der niemals satte Ehrgeiz Millionen schuldloser Jünglinge auf dem Schlachtfeld mordete, wie der nie endende Krieg Heiligtümer und Jungfrauen schändete und Ströme von Tränen auspresste. Er blickte mit Wehmut auf die Verfolgung des Papstes, auf den fortwährenden Sturz der Staaten, auf das Zerreißen der heiligsten, wohltätigen Bande.
Thomas Pöschel widmete sich hingebungsvoll den Opfern des Krieges, Kranken ebenso wie verwundeten Soldaten auf bayerischer und österreichischer, aber auch französischer Seite. Natürlich auch durch geistlichen Beistand. Vor allem ein Ereignis sollte ihn dabei besonders prägen.
Der heutige Fall spielt im Landl, einer historischen Region Oberösterreichs, am Südosthang des Hausruck zwischen dem Inn und der Traun. Zur Zeit der Schilderungen Anfang des 19. Jahrhunderts wurde von Einöden und Weilern gesprochen, einzeln verstreuten Wohnhäusern nahe düsterer Nadelholzwälder. Es gab ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Die Landbevölkerung lebte ärmlicher, die Menschen lebten abgeschiedener und in rauchgeschwärzten Holzhäusern. Unter ihnen sollten die Ideen der Pöschlianer ihre größte Verbreitung finden. Wie so oft gingen solchen Bewegungen schwere Zeiten voraus. Dreimal wurde das Land im Zuge der Napoleonischen Kriege verwüstet. Allein in den Jahren zwischen 1779 und 1813 änderten sich Herrschaft und Grenzzüge der Region viermal. Auf die Bevölkerung wurde dabei keine Rücksicht genommen. Eine Zeit der Unsicherheit. Gestiegene Lebensmittelpreise waren dabei nur eine Herausforderung. Die, die sich dabei auf ihren Glauben zurückzogen, wurden schnell als dumm bezeichnet, als rückschrittlich. Tatsächlich konnten viele nicht lesen und schreiben. Doch es wurde seitens der Obrigkeit auch wenig unternommen, in den entsprechenden Orten zum Beispiel mehr Schulbildung einzubringen. Obwohl unter Kaiserin Maria Theresia 1774 die Schulpflicht für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eingeführt worden war. Der Glaube konnte in schweren Zeiten eine Zuflucht sein. Zugleich ließ er bei einigen aber auch die Idee entstehen, all die Mühsal seien Prüfung oder Bestrafung für begangene Fehler.
Inmitten des Kriegsgeschehens machte Thomas Pöschel die Bekanntschaft mit dem Nürnberger Verleger und Buchhändler Johann Philipp Palm. Der war vom französischen Kriegsgericht angeklagt worden, eine antinapoleonische Schrift mit dem Titel »Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung« verbreitet zu haben. Darin ging es um den Aufstand gegen die Besatzer. Er weigerte sich, den Autoren zu nennen. Darauf stand der Tod. Pöschel geleitete Palm am 26. August 1806 zur Hinrichtung. Eigentlich war Palm evangelisch. Aber da nirgendwo ein evangelischer Geistlicher zu finden war, sprang Pöschel ein. Diese Begebenheit sollte den Priester noch nachhaltig beschäftigen. Denn offenbar starb der Buchhändler nicht sofort nach den eigentlich tödlichen Schüssen. Sein geistlicher Beistand Pöschel musste den Todeskampf mit ansehen. Für ihn war das Ereignis ein großes Unrecht. Schon zuvor wurde er als sensibel beschrieben und das Geschehene setzte ihm offenbar sehr zu. Er kam zu dem Schluss, der Menschheit sei nicht mehr zu helfen und die Welt gehe ihrem Ende entgegen. Der Witwe Palms schrieb Pöschel 1814:
Denn obgleich mir Gott während dem ganzen schauerlichen Akte wunderbare Standhaftigkeit verlieh, so übermannte mich in meiner Wohnung dennoch ein so namenlos schmerzliches Gefühl, dass ich nahe daran war, schwer zu erkranken.
Für ihn stand fest, alle Christen seien verdorben und schmachten in den Fallstricken des Teufels. Gottes Zorn werde sie wunderbar strafen, ja andere Völker, die Juden, statt der jetzigen Christen berufen. Die strenge Buße sei nötig. Pöschels sanftes Wesen veränderte sich. Statt seiner frommen Ansprachen predigte er eine zunehmend düstere Lehre, in der Napoleon persönlich der lebendige Teufel und seine Anhänger damit Teufelskinder waren. Nicht nur habe der Feldherr das Leid des Verlegers Palm verursacht, er sei auch für Millionen Tote auf dem Schlachtfeld verantwortlich.
So geriet Thomas Pöschel in mystische Kreise, die ihn und sein Werk in weiterer Folge sehr prägten. Sie folgten den Richtungen des Supernaturalismus und Mystizismus. Dieser Austausch stärkte seinen Glauben an das Übernatürliche. Sein Studium von Geheimlehren brachte ihn zur Überzeugung, das Verhalten der Menschen würde durch Engel und Teufel provoziert, die um die Seele jedes Einzelnen kämpfen würden. Wenn er an Kindern vorbeikam, fragte er sie:
Was wird wohl aus dir werden? Ein Engel oder ein Teufel?
Seine Predigten drehten sich mehr und mehr um den vermeintlichen Einfluss des Bösen. Auch im Religionsunterricht verbreitete er seine Überzeugung. Und er war ein strenger Beichtvater. Wenn ihm eine Beichte nicht gefiel, schloss er mit:
An dir hilft so nichts, du bist des Teufels.
Als ein Tagelöhner im Ort verstarb, erklärte er, der Teufel hätte den Mann wegen zu viel Fluchens erwürgt. Schließlich begann Thomas Pöschel auch, Bußpredigten zu halten. Die Menschen sollten Tanz, Spiel und Liebschaften entsagen, sonst würden sie nicht von ihren Sünden losgesprochen werden. Mit Hausandachten, Generalbeichten und Versammlungen wollte er seine Gemeinde zu einem bußfertigen Lebenswandel führen. In seinen Predigten unterstrich er diese Forderungen mit ausführlichen Schilderungen der Qualen, die die Lasterhaften zu fürchten hätten. Was sehr streng klingt, fand in der Bevölkerung durchaus Anklang. Nicht überall natürlich, doch der Gedanke an göttliche Strafe und Wiedergutmachung existierte bereits. Und immerhin richteten sich Pöschels Lehren ja auch gegen den verhassten Besatzer. Zugleich aber blieb seine zunehmende Radikalisierung nicht unbemerkt. In Kirchberg bei Braunau exorzierte er eine in Kindesnöten befindliche Köchin. Als Napoleon aus Elba zurückkehrte, sah er darin die Ankunft des Antichristen. Pöschel wurde zum radikalen Reformator.
Obwohl Thomas Pöschel in der Gemeinde nicht unbeliebt war, führten seine zunehmend radikalen Thesen und die andauernden Predigten von bösen Mächten zu Unruhe. Klagen gelangten zum Salzburger Konsistorium und zur bayerischen Regierung. Der Koordinator wurde der absichtlichen Verbreitung abergläubischer Teufelsgeschichten unter dem Volke angeklagt und für schuldig befunden. Mehrere Gespräche hatten gezeigt, dass er seine Meinung nicht ändern würde. Es folgte eine Zwangsversetzung nach Ampfelwang im Dekanat Vöcklabruck. Braunau am Inn kämpfte um seinen Pfarrer, doch es half nichts. Pöschel klagte:
Der Neid der Geistlichen und der Unglaube der weltlichen Beamten haben mich ohne Recht und Befugnis von meinem Platze verdrängt. Die Geistlichen konnten die Achtung, die ich vom Volke genoss, und meinen Einfluss auf dasselbe nicht dulden. Ich wirkte mehr als sie. Die Weltlichen ertrugen es nicht, dass ich ihre lockere Lebensweise tadelte.
Er verzögerte den Umzug, was zusammen mit seinen Beschwerden als Trotz gegen die Obrigkeit angesehen wurde. Schließlich mussten Gendarmen den Priester erst vor das Landesgericht Vöcklabruck und weiter nach Ampfelwang bringen. Von dieser Aufregung bekamen die Menschen an seinem neuen Dienstort gar nichts mit. Das Dorf hat heute gut 3500 Einwohner. Damals wurde es als einsam und abgelegen beschrieben. Es war ein kleiner Ort, bestehend aus ein paar Holzhäusern und der Kirche. Die Gemeinschaft trat dem Theologen nicht kritisch gegenüber. Sie gewann ihn schnell lieb und er hatte den Ruf eines sanften, freundlichen, frommen Mannes. Selbst der dortige Pfarrvikar Matthias Schlichting sagte:
Pöschel ist ein frommer Priester, ein Heiliger. Schrecklich ist das Unrecht, das man ihm in Braunau antat.
Man vertraute Pöschel, obwohl er seinen Kurs beibehielt, streng war und weiter vor dem Teufel warnte. Er wurde ein wichtiger Teil der Gemeinde, mischte in allen Lebensbereichen mit, verteilte Geld um, achtete auf jeden seiner Leute, während sein Einfluss weiter wuchs. Ende Mai 1813 wurde sein Freund Schlichting abberufen und stattdessen ein Pfarrherr namens Johann Götz in Ampfelwang eingesetzt. Er hatte es schwer in Pöschels Einflussbereich. Man munkelte, er sei von den Bayern widerrechtlich eingesetzt worden und das würde sich bald wieder ändern. Den neuen Pfarrer suchte man nur auf, wenn es unbedingt nötig war. Sonst hielten sich alle an Thomas Pöschel. Götz wurde geduldet, mehr aber auch nicht.
Ein spiritueller Weggefährte Pöschels, Johann Gassner aus München, gab 1812 eine Sammlung von Schriften neu heraus, die verniedlicht Herzbüchel genannt wurden. Es hatte 40 Seiten, auf denen 10 Kupferstiche den Lesenden sehr plakativ zeigen, was mit ihnen passiert, wenn sie den Teufel Einzug halten lassen. Und was sie erwartet, wenn sie fromm und gerecht sind. Ein Sittenspiegel. Der Teufelsglaube war also weiter im Aufschwung. Pöschel verkaufte sogar Exemplare des Buches in seiner Gemeinde. Das Salzburger Konsistorium verbot es am 18. September 1814 als fanatisch und verderblich. Da das Buch aber viele Bibelstellen als Beleg anführte, glaubten die Menschen daran, ob verboten oder nicht. Thomas Pöschel soll es verstanden haben, sich mit Frauen zu umgeben und ihnen zu gefallen. Sie sollen eine Art Informationsnetzwerk für ihn geworden sein und hielten ihn über alles in der Gemeinde auf dem Laufenden. Insbesondere die Pfarrschwester von Ampfelwang, Magdalena Sickinger, wurde eine Befürworterin von Thomas Pöschel. Ihr Bruder war der 1813 versetzte Pfarrvikar Schlichting. Magdalena war Krämerin, 40 Jahre alt und verheiratet. Gemeinsam mit ihrem Mann und einer Ziehtochter führte sie ein bescheidenes Leben. Dabei setzte ihr ihre Kränklichkeit zu.
Pöschel riet ihr, sie solle zur leichteren Andacht ein Bild vor Augen haben, auf welchem das Herz der heiligen Katharina von Siena wie ein Kristall weit und hohl und darin Christus, wie er rede, dargestellt war.
In ihrem Haus fand Pöschel einen neuen Ort für seine Versammlungen und Privatvorträge. Es scheint, als wäre Magdalena Sickinger eine Art Sekretärin für ihn geworden. Wer Pöschel sehen wollte, wurde bei ihr vorstellig. Auch sie hatte einen Hang zur Mystik. Beseelt von den Worten des Priesters und ihrer Auseinandersetzung mit seinen Gedanken, erschienen ihr Visionen und Offenbarungen vom Ende der Welt, sogenannte Gesichte. Es ging um die Gründung der wahren jüdisch-katholischen Kirche. Die Gläubigen sollten sich dafür der tätigen Liebe, ernsthaften Buße und Bekehrung der Juden verpflichten. Sie und Pöschel gemeinsam seien das Werkzeug zur Bekehrung der Juden, die in Böhmen anfangen müsse, und das Werkzeug zur Reinigung der Christen, in deren Herzen Jesus wohnen müsse. Pöschel als Kopf der Bewegung, Sickinger als Seherin, denn
die Nicht-Gereinigten werde Gottes Zorn vertilgen.
Der Gott in ihren Visionen sprach oft vom Verderben, von Versuchungen des Teufels und dem richtigen, wahrhaften Glauben. Auch ließ er keinen Zweifel daran, wer Gutes schaffte. Er. Die Menschen, inklusive seiner Anhängerinnen als Sprachrohr der göttlichen Botschaft, seien nichts.
Von Februar 1813 bis März 1814 gingen diese Visionen. Und immer mehr davon flossen in Thomas Pöschels Predigten ein. Dabei bezeichnete er sie als echte, göttliche Offenbarungen und sich selbst als die rechte Säule. Pöschel schrieb alles auf, was Magdalena Sickinger erträumte, und führte ein Tagebuch dazu. Auszüge gab er für seine Gemeinde heraus und verteilte sie. Diese Passagen waren natürlich sorgsam kuratiert und entsprechend wirkungsvoll. Sein Pfarrer war davon nicht begeistert und warnte ihn vor den Folgen seiner Worte. Im Jänner 1814 entnahm Pöschel den Visionen der Pfarrschwester den Auftrag, sein Wissen öffentlich zu machen und die Forderungen in die Tat umzusetzen. Dafür mischte er die Offenbarungen seiner Vertrauten mit anderen Ideen, die er von bisherigen Wegbegleitern hatte. Am 23. Jänner 1814 trat er zum ersten Mal damit auf. Eine seiner Reden kann so wiedergegeben werden.
Ich trete im Namen Gottes auf, indem ich vom Herrn den Auftrag habe, die Kirche Gottes zu reinigen. Denn Christus wohnt nur in den Herzen der Reinen, deren Handlungen er ganz leitet und regiert. Den Reinen erscheint Gott und die Mutter Gottes, von denen sie Offenbarung haben. Der Mensch muss sich reinigen lassen. Wer sich dem nicht unterwirft, verfällt der ewigen Verdammnis und ist des Todes schuldig. der ihn allein wieder reinigen und des Himmels würdig machen kann. Große, bald sichtbar werdende Strafgerichte warten auf die Unbußfertigen.
Als Zeitpunkt für den Wechsel zur wahren Kirche wurde das Jahr 1816 genannt. Pöschl überzeugte immer mehr Menschen von seinen Ideen. Bei jeder Gelegenheit trug er sie mit Eifer vor. Dafür zog er wohl sogar von Haus zu Haus. Thomas Pöschl erschuf so eine neue Bußbewegung. Bald vernachlässigten die Überzeugten ihre täglichen Pflichten und stürzten sich in die Gebete. Natürlich gab es auch Personen, die zweifelten, etwa weil andere ihnen sagten, an Pöschls Geschichten sei nichts Wahres. Selbst die Geistlichen taten das ja. Auch dafür hatte der Priester ein Narrativ. In einer Vision soll der Herr verkündet haben:
Ihr werdet bis zur Opferung eures Lebens verfolgt werden. Man wird euch nicht glauben. Aber ich werde überall bei euch sein. Verlasset euch auf mich.
Im Weiteren wurde den Pöschlianern aufgetragen, dass sie nicht mit Nichtanhängern sprechen oder andere Geistliche befragen sollten. Eines Tages nahm Pfarrer Götz gerade eine Beichte ab, als Thomas Pöschl eine Predigt hielt. Dabei hörte er, was sein Koordinator alles an die Menschen der Gemeinde weitergab. Er stellte ihn zur Rede. Als Pöschl keine Anstalten machte, das Gesagte zurückzunehmen, wies Götz ihn darauf hin, dass er nun eine Anzeige beim Dekanat machen müsse. Pöschl blieb dabei. So trat er 5 Tage später vor den Dekan in Vöcklabruck. Die beiden kannten sich, er war einmal Pöschls Lehrer gewesen. Auch hier folgten eindringliche Gespräche und mehrere Rügen. Pöschls Ansätze seien doch nur den Träumen einer Krämerin entsprungen. Die Göttlichkeit der Visionen sei nicht bewiesen. Pöschl aber verteidigte seine Meinung. Daraufhin untersagte man ihm die Kanzel und wollte den Kontakt zur träumenden Krämerin mindern. Am 12. Februar übergab Pöschl dem Dekan dann sein Tagebuch und ließ verlauten: Wenn der Herr Deschamps es lese, so werde es ihn selbst überzeugen. Dies war nicht der Fall. Pöschl ist getäuscht, lautete die Einschätzung. Der Priester zeigte keine Einsicht und so hatte sein Tun behördliche Folgen. Er wurde im Deschamps-Hof in Vöcklabruck interniert. Dies bedeutete keine Kerkerzelle oder ähnliches, doch er sollte von seinen Anhängern ferngehalten werden. Es war ihm verboten, in fremde Häuser zu gehen oder Besuch zu empfangen, ausgenommen andere Geistliche. Trotzdem fuhr er mit seinen öffentlichen Bekehrungen fort, soll einmal sogar nach Ampfelwang geschlichen sein, um in einer Gasse zu predigen. Die Kanzel war ihm ja verboten. Seine Lehren verbreiteten sich weiter. Manche glaubten sogar, Pöschl könne Wunder wirken und ihre Gebrechen heilen, also brachte man Kranke zu ihm. Der Dekan hoffte, dass sich Ende Juni 1816 alles von selbst lösen würde. Das war das Datum, das Pöschl für all seine Voraussagen genannt hatte. Doch Pöschl meinte nur, sollte nichts geschehen, wäre das auf die Sünden der Juden zurückzuführen und somit müsse er umso dringlicher mit seinem Tun weitermachen.
Am 27. März 1814 wurde Thomas Pöschl auf Antrag des Dekans ins Priesterhaus nach Salzburg gebracht, wo man ihm später seine geistlichen Rechte entzog. Für Pöschls Geschichten keine schlechte Wendung. Er sah sich als einen verfolgten Propheten, einen Apostel, einen Märtyrer. Natürlich versuchte man auch hier, den Geistlichen von seinen mystischen Einflüssen zu befreien. Doch er ließ sich nicht davon abbringen, sondern steigerte sich immer weiter in seinen Wahn hinein. Zwischendurch wurde er ins Benediktinerstift St. Peter verlegt. Thomas Pöschl war gefangen. Doch er genoss auch an diesem neuen Wirkungsort Privilegien, die ihm das Ausüben seiner Lehre ermöglichten. Anhängerinnen und Anhänger konnten ihn besuchen oder schriftlich mit ihm in Kontakt treten.
Die Pöschlianer ehrten die Briefe ihres Meisters höher als die Bibel, verbreiteten sie nach allen Seiten und begeisterten sich für ihn so, dass ihm fast alle noch treu blieben, als das Jahr 1816, welches er als das Weltenende, also den Zeitpunkt der Vertilgung alles Unreinen bestimmte, ohne Erfüllung dieser Prophezeiung verfloss.
Dies sorgte dafür, dass seine Anhängerschaft trotz seiner Verwahrung noch wuchs. Bis 1817 sollen es laut einer Publikation aus dem Jahre 1838 4000 Personen gewesen sein. Es heißt, sogar einige Priester in St. Peter hätten seinen Ideen etwas abgewinnen können, was nicht gern gesehen war. Zugleich gab es mal wieder einige Anzeigen. Diese waren ein deutlicher Hinweis, dass Thomas Pöschel über die Stränge schlug. Da er auch diesmal keine Aussicht auf Besserung zeigte, ließ der Prior Pöschel ins Polizeigefängnis von Salzburg bringen, was am 8. Mai 1815 geschah. Korrespondenzen waren damit verboten, seine Briefe wurden konfisziert und auch bei Anhängerinnen und Anhängern wurde nach Schriften von ihm gesucht. Doch auch dies war kein Grund für den Anführer der Pöschelianer, mit seinem Tun aufzuhören. Von seinem Fenster im 4. Stock aus konnte er die Salzachbrücke sehen. So postierte er sich betend und singend, gut sichtbar für seine Anhängerschaft.
Die Pöschelianer entwickelten sich derweil auch außerhalb der Gegenwart Pöschels weiter. Der normale Glaube stellte für sie nun eine Irrlehre dar, über die sie sogar in den Kirchen lachten. Sie gaben ihre Arbeiten auf, da sie davon ausgingen, nach 1816 wäre eh alles hinfällig. Alle Pöschelianer mussten beim Eintritt in die Gemeinschaft ihre bisherigen Lebensweisen ablegen und sich dazu verpflichten, dem Obersten nachzufolgen, auch was seine Verbote anging. Dazu gehörte auch die Trennung von weltlichen Gütern. So schrieb Pöschel etwa aus seinem Exil:
Bringet euch ihm ganz dar, wie ihr seid, mit all dem Eurigen, was ihr besitzet, zu einem wohlriechenden, wohlgefälligen Brandopfer. Wer noch an der Welt und ihren Gütern hängt, kann bei dieser höchst wichtigen Zeit der Erneuerung der Kirche und Wiederherstellung aller Dinge nicht bestehen.
Auch auffällige Farben, selbst bei Haushaltsgeräten, waren untersagt. Die Pöschelianer vereinfachten ihre Kleidung, trennten Spitze und andere Verzierungen ab, verzichteten auf teure Stoffe. Eigene Schneiderinnen und Schneider wurden bestellt, um sie passend zu kleiden. Nach außen hin waren sie extrem zurückhaltend, denn es war ihnen verboten, Austausch mit Ungläubigen zu haben. Bei ihren Versammlungen in pöschelianischer Gemeinschaft aber waren sie fröhlich. Untereinander waren sie zur Wohltätigkeit aufgefordert und halfen einander. Aufgrund des nahenden Weltuntergangs brauchten sie eh nicht mehr viel. Jeder konnte über den Besitz des anderen verfügen. Dennoch sei auch erwähnt, dass es Momente gab, in denen einige Anhänger zweifelten. Der angekündigte Weltuntergang im Frühjahr 1816 ließ auf sich warten. Es schwand die Hoffnung, als reine Brüder und Schwestern die Obersten inmitten der neuen Kirche zu sein. Die Krämerin Sickinger hatte sich mittlerweile ganz vom Spielfeld der Pöschelianerlehren zurückgezogen. Die Versammlungen in Ampfelwang hörten auf, ebenso wie die häufigen Briefwechsel, die strenger kontrolliert wurden. Die Bewegung wurde teils ziellos. Manch einer wandte sich wieder von der Lehre ab.
Parallel zeigten sich an verschiedenen Orten neue Anführer und Anführerinnen. In Ottnang etwa der Bauer Johann Haas, Schmidtoffer genannt. Er war überzeugt von den Weltuntergangsszenarien und sah sich als Nachfolger Pöschels. Sein Haus nannte er Sitz der Dreifaltigkeit. Er war fanatisch und wird in Publikationen manchmal als der Einzige inmitten der Bewegung genannt, der wirklich geisteskrank war. Selbst Pöschel soll vor ihm gewarnt haben. Schmidtofferl hatte Erscheinungen, hielt Versammlungen ab und versuchte sich an Teufelsaustreibungen und Reinigungen. Er sei das Haupt der Apostel und solle die Juden zu Prag bekehren. Der Glaube an Pöschels Lehre stärkte auch die Rolle des Schmidtofferl. Viele waren überzeugt, er hätte den Teufel von ihnen genommen. So pilgerten immer mehr Menschen zu ihm, um einer solchen Prozedur beizuwohnen oder sogar an sich selbst durchführen zu lassen. Mit der Zeit entwickelte sich ein eingespielter Ablauf. Der besessene Sünder kniete in der Mitte der Versammlung. Man nahm ihm Kostbarkeiten wie gute Kleidung und Schmuck ab und überreichte dafür Heiligenbilder, beziehungsweise setzte ihn in Richtung eines heiligen Bildes an der Wand. Im Sündenbekenntnis musste er oder sie eine Selbstanklage vortragen. Schmidt-Offerl zeichnete danach ein Kreuz auf die Stirn der zu exorzierenden Person, benetzte sie mit Weihwasser und forderte den Teufel auf, den Körper zu verlassen. Die Reaktionen der Besessenen waren unterschiedlich. Bei einigen ging es ganz schnell, andere zitterten oder wurden bewusstlos. Die anwesende Menge begleitete die Prozedur mit Heiligenrufen. Man nahm an, die Stärke der Reaktion hätte einen Zusammenhang mit der Strafwürdigkeit der Betroffenen. Der Zustrom wurde so stark, dass regelrechte Wallfahrten zum Vizepapst nach Ottnang stattfanden. Auch er schottete die Gläubigen zunehmend von Andersdenkenden ab. Der Kaplan von Ottnang wollte intervenieren, blieb jedoch erfolglos. So wurde Schmidt-Offerl vor das Landgericht Vöcklabruck gebracht. Er erhielt einen strengen Verweis und scharfes Verbot. Als er mit seinem Tun nicht aufhörte, wurde er am 21. Februar 1817 verhaftet.
Wie so oft bedeutete das Abtreten des einen lediglich einen Machtwechsel zum anderen. An verschiedenen Orten traten auch Frauen als Mutter Gottes die Führung der Pöschlianer an. Etwa in Atzbach, Schörfling, Ampelwang, Wassenbach und Ungenach. Und auch in Ottnang, wo Polyxene Gstöttner nun die Gemeinde anleitete. Bei Versammlungen im Hause ihres Dienstherrn las sie erst Briefe Pöschels vor und hielt dann eigene kleine Vorträge und Ermahnungen. Schließlich führte auch sie Teufelsaustreibungen und Reinigungen durch. Eine andere und offenbar Freundin von ihr war Anna Maria Burgstaller. Sie sah sich als Priesterin Gottes und wusste vor allem junge Frauen um sich zu versammeln. Dabei hauchte sie ihnen etwa den Heiligen Geist ein. So ging es munter weiter und es wäre zu viel, alle Orte und ihre Vertreterinnen und Vertreter zu nennen. Doch sie alle hatten gemein, dass sie angeblich Teufel bannen und Wunder wirken konnten, jedoch in vielen Fällen von der Obrigkeit verhaftet wurden und allesamt nicht lange Bestand hatten. Um Pöschlianer oder Pöschlianerin zu werden, wurden schaudervolle Zeremonien abgehalten, wie sie eine Publikation beschreibt.
Die dazu erwählte heilige Stube war mit zahlreichen Wachsstöcken erleuchtet. Ein Altar, von sehr vielen Bildern zusammengesetzt, war errichtet. Vor ihm stand ein unbedeckter Tisch, auf dem sich ein Kreuz, ein schwarzes Buch und ein kupferner Kessel mit betäubender Flüssigkeit gefüllt befanden. Der Aufzunehmende wurde geprüft, musste vor allen Anwesenden eine Lebensbeichte ablegen und versprechen, den Geboten Pöschels zu gehorchen. Unter grimmigen Gebärden riss dem neu zu weinenden der Meister die Uhr, die silbernen Knöpfe, das seidene Kopftuch, die Halskette, kurz jedes bessere Stück vom Leibe und warf es in den beheizten Ofen, was man Hoffartsverbrennen nannte. Nachher gab man den neu geweihten Kruzifix und Heiligenbilder in die Hand, er kniete auf den Boden nieder und wurde mit der betäubenden Flüssigkeit an den Schläfen, den Ohren und der Nase bestrichen, wodurch er in so fürchterliche Bewegungen geriet, dass er auf den Boden stürzte und in grimassenhaften Kompulsionen sich wälzte. Indes verscheuchten Weiber, die in bacchantischer Wut um den Liegenden herumliegen, den Teufel durch Stampfen und entsetzliches Aufschreien der Heiligen nahmen. Nach einiger Zeit wurde der Betäubte mit frischem Wasser gewaschen, wodurch er wieder zu sich kam. Alle umarmten mit heftiger Innigkeit ihren neuen, im Geiste erstandenen Genossen.
Es gab mehrere Arten der Aufnahme. Darunter fielen Schläge, das Sündentreten, wobei der Sünder oder die Sünderin so lange auf- und absprang, bis Ohnmacht einsetzte. Und Ähnliches im Liegen, wobei man mit Händen und Füßen auf den Boden schlug und dabei die heiligen Namen rief, bis einen die Kraft verließ. Einige tauchten sich auch im Wasser unter, um sich auf diese Weise zu reinigen. Am 27. März 1817 gab es entsprechend diesem Ritus eine Zeremonie in Frankenburg, die zwei Bauernmägde mit ihrer Freundin vollzogen. Die drei Frauen gingen zur Feldkapelle, wo die Anwärterin zuerst ihre goldenen Ohrringe ablegte, danach kniete sie sich zwischen ihre Freundinnen, die begannen auf sie einzuschlagen. Die Geschlagene weinte und klagte, doch der Teufel war wohl noch in ihr. So schlossen die Mägde, denn die Tränen der Dritten waren nicht blutig. Also schlugen sie weiter. Das Geschrei lockte Menschen herbei, die die Szene auflösten. Es heißt, ansonsten hätten die Frauen ihre Freundin sicher in ihrem Wahn totgeschlagen.
Ende März 1817 machte unter den Gläubigen ein Gerücht die Runde, das zu allerhand Schandtaten einlud.
Bald, bald ist alles vorüber. Nur noch zwei volle Tage und die Gnadenfrist ist geschlossen. Wer bis dorthin nicht Pöschlianer, nicht gereinigter Pöschlianer, ist verloren.
In der Gefolgschaft von Thomas Pöschl brach Unruhe aus. Man erwartete das Ende alles Gewesenen hin zu einer kargen Wüste. Überall wurde der Teufel vermutet. Beschrieben wird eine Art Massenhysterie. Die Leute beteten mehr, fasteten mehr, kasteiten sich mehr. Dies soll zu einer Art Verblendung geführt haben, in deren Folge sie um sich schlugen und traten, zuckten oder wie Hunde bellten. Zudem bereiteten sie sich auf eine Pilgerreise nach Jerusalem vor, wo ja die neue Kirche entstehen sollte. In der Nacht des 29. März fand ein großes Hoffartsverbrennen statt, um sich zu reinigen. Die Leute schafften alles aus ihren Häusern, was irgendwie wertvoll erschien. Von Seidentüchern über teure Bettwäsche bis zu Firmengeschenken oder dem Mantel, der gerade frisch vom Schneider gekommen war. Es heißt, in der Pfarre Frankenburg allein gingen auf solche Weise Sachen im Werte von 1000 Gulden zugrunde. Wie viel das heute genau ist, lässt sich schwer sagen, weil die Geldwerte so schwanken. 1820 wären 1000 Gulden, umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank, aber über 24.000 Euro gewesen. In Frankenburg war es auch, wo 1817 in der Fastenzeit Passionsspiele aufgeführt wurden. Darstellungen des Leiden Christi. Durch dieses Schauspiel soll in den Pöschlianern ein Gedanke gereift sein.
Zur Versöhnung des gerechten Richters müssen auch jetzt Menschen geopfert. Gott will, dass die Unreinen getötet werden.
Zuerst kam ihnen dabei Johann Götz in den Sinn, der Pfarrer von Ampfelwang. Er hatte sich mit seinen Rügen und Warnungen gegen Thomas Pöschl und die Pöschlianer gestellt. Nun sollte er in ihrer Mitte gekreuzigt werden. Doch er erfuhr von dem Plan und konnte sich in Sicherheit bringen. Götz war nicht der Einzige, der unter der Pöschlianerbewegung zu leiden hatte. Auch andere Geistliche sahen sich zwischen vergeblichen Belehrungen und offen ausgelebter Bedrohung. Friedrich Miller zu Ungenach soll daraufhin sogar wahnsinnig geworden sein. Doch als besonders grausame Tat der Pöschlianer wird vor allem das Geschehen vom 30. auf den 31. März 1817 gesehen.
Vorderschlagen, eine Ortschaft der Gemeinde Ampfelwang. Der Bauer Josef Haas war über 50 Jahre alt, hatte 12 Kinder und galt als rechtschaffen und arbeitsfähig. Schon unter Pöschl hatte er den Lehren gelauscht und war durch Schmidt-Offerl vollends zum Anhänger der Pöschlianer geworden. Die beiden Männer waren übrigens trotz der Namensgleichheit nicht verwandt. Mitglieder der Gemeinschaft hatten ihn gereinigt, nun war sein Haus zum Zeremonienplatz geworden und er nahm selbst Reinigungen vor. Ende März 1817 beobachtete man Seltsames an ihm. Bauer Haas befinde sich im stetigen Kampf mit Satan, hieß es. Er lachte, weinte, zuckte und heulte. Mehrere Heilorte halfen nicht weiter. Täglich stürzte er sich 3 bis 4 Stunden ins kirchliche Gebet. Die letzten Tage hatte er kaum geschlafen. Er und seine Familie hatten gefastet und gebetet. Dann kam ihm eine Vision.
Am 30. März sei die Gnade zu Ende. Da beginne das Gericht Gottes.
Die beiden Tage zuvor hatte er ohne Regung am Boden gelegen und über eine Entscheidung nachgedacht. Es musste ein Opfer im Sinne des Glaubens geben, da war er sicher. Allerdings wollte er selbst nicht dieses Opfer sein. Er wandte sich daher an sein Patenkind Anna Maria Eitzinger oder Hötzinger, 20 oder 26 Jahre alt, je nach Quelle. Sie solle sich an seiner Statt für die Unreinen opfern, um Gott zu besänftigen. Und sie sagte ja. Ihre Ziehmutter, ebenfalls Pöschlianerin, soll darüber entzückt gewesen sein. Fast ganz Ampfelwang zählte sich selbst zu den Pöschlianern. Nur eine Familie war davon ausgenommen. Sie wird je nach Quelle Netthammer, Nehammer oder Nöhammer genannt. Im Weiteren nutzen wir die erste Version. Die Gemeinde bereitete sich auf den 31. März vor. Als die Nacht kam, wurden wieder Kostbarkeiten verbrannt. Wieder nahmen sie Reinigungsrituale aneinander vor. Josef Haas und seine Tochter Franziska, ebenfalls eine überzeugte Pöschlianerin, wachten über das Geschehen. Frau Haas hatte Halsschmerzen. Ein Zeichen, dass der Teufel es auf sie abgesehen hatte. Der Teufel werde um Mitternacht kommen. Also schleppten die Pöschlianer Dachziegel als Waffen herbei, verbarrikadierten die Tür mit einem Tisch voller Bilder und Lichter. Vater und Tochter Haas stemmten sich dagegen, doch es kam kein Teufel. Parallel litt die Mutter aber noch immer an Halsschmerzen. Satan war also zugegen. Ob die ungläubige Nachbarsfamilie der Grund war? Würde sich die Familie nur bekehren, würde sicher aller Streit mit dem Teufel aufhören. Als trotz ihrer Rufe niemand nach draußen kam, forderte Haas mehrere Leute auf, hinüberzugehen und die Tür einzuschlagen. Sie alle zögerten. Schließlich versuchten zwei junge Männer, den Nachbarn gut zuzureden und sie zu überreden, sich ihnen anzuschließen.
»Ihretwegen dauert die Gewalt des Teufels fort. Auf, ihr Genossen, schlagt sie tot«,
rief Haas. Da nahm einer der Knechte eine Axt und schlug die Tür des Nachbarhauses ein. Den Menschen wollte er aber nichts tun.
»Im Namen Gottes schlagt sie tot, sonst werdet ihr kohlschwarz und verdammt.«
Daraufhin ergriff der andere das Beil und ging auf Familienoberhaupt Georg los. Der war zu diesem Zeitpunkt 70 Jahre alt. 5 Quetschwunden wurden ihm zugefügt und er blieb wie tot am Boden liegen. Seine Frau und Tochter wollten ihn schützen, doch da kamen Josef und Franziska Haas in die Hütte. Kurzerhand erschlug Franziska die alte Frau mit einer Hacke, während ihr Vater auf die Tochter einschlug. Auch sie wurde mit 3 Streichen der Axt verletzt und sank zu Boden. Als die mordende Gruppe das Haus verließ, soll Tochter Netthammer irgendwann wieder zu sich gekommen sein. Sie konnte sich aufraffen und mit Hilfe eines Bruders, der zu ihr gestoßen war, nach Ampfelwang fliehen, wo sie vom Pfarrer aufgenommen wurde.
Nach dem Überfall des Nachbarhauses trafen sich die Pöschlianer wieder beim Bauern Haas, wo seine Tochter die Gruppe mit Gebeten reinigen sollte. Während sie 1000-mal zu Jesus Christus rief, mussten die anderen schweigen, sonst würden sie verdammt und erschlagen. Haas selbst stellte derweil Kerzen auf den Tisch und wurde dabei von seinem Patenkind Anna Maria unterstützt. Sie hatte offenbar Angst und soll unablässig Jesus und Maria um Hilfe angefleht haben. Haas befahl auch ihr, still zu sein.
»Diese Namen sollst du nicht aussprechen, sonst bist du verdammt und ich muss dich erschlagen.«
Als sie nicht still war, drückte er sie zu Boden und schlug erst mit der stumpfen, dann mit der scharfen Seite der Axt auf sie ein. Auf die Hände, auf den Rücken und als Anna Maria am Boden lag, mit 2 Hieben auf den Kopf. Die Anwesenden, etwa 10 Personen, rührten sich nicht. Später sagten sie, sie dachten, es müsse so sein und wären wie verzaubert gewesen. Getrieben von seiner Angst vor dem Teufel zertrümmerte Haas nahezu die ganze Einrichtung des Hauses, inklusive der Fenster. Seine Frau hatte noch immer Halsweh. Da der Teufel in ihr war, sollte sie als Nächste sterben. Er müsse sie reinigen. Auch auf sie schlug er erst mit den Fäusten, dann mit der Axt ein. Sie starb. Eine anwesende Bäuerin, Anna Zaunried, verurteilte, was der Bauer Haas mit seiner Frau gemacht hatte. Sie war sehr gläubig und hatte sich nach Gesprächen mit dem Pfarrer von Frankenburg eigentlich von der Gruppierung entfernt. In der Nacht hatte sie sich lediglich den Bitten ihrer Familie angeschlossen. Nun stellte sie Josef Haas zur Rede. Auch sie sei verdammt, meinte der Bauer daraufhin und wollte sie angreifen. Doch sie schaffte es, sich zu wehren, so dass Haas die Axt aus der Hand fiel. Der Vater der Zaunried saß auch in der Gemeinschaft der Pöschlianer. Als sie ihn um Hilfe rief, erwachte er aus seiner Starre, ging zu seiner Tochter, warf die Axt nach draußen und verließ mit der jungen Frau das Haus. Das stoppte den Blutrausch des örtlichen Sektenführers. Gemeinsam mit seiner Tochter Franziska stellte er sich ans Fenster und rief Bitten an Jesus in die Nacht hinaus. Kurz darauf tauchte der Pfarrer von Ampfelwang mit einer bewaffneten Mannschaft auf.
Die verwundete Tochter Netthammer hatte dem Pfarrer von den schlimmen Taten erzählt, die sich ereignet hatten, unterstützt von ihrem Bruder. Alarmiert schickte der Pfarrer einen Eilboten an die Behörde nach Vöcklabruck, die mehrere Bewaffnete zusammenstellte. Er hatte die heilige Wegzehrung für Netthammer vorbereitet, falls der noch lebte. Und das tat er. Während er sich um ihn kümmerte, tasteten sich die Ordnungshüter vorsichtig an die Versammlung der Pöschlianer heran. Es war nicht bekannt, wie viele Personen sich im Haus befanden und ob oder wie stark sie bewaffnet waren. Für einen ersten Streich lockten sie Josef Haas als Drahtzieher ans Fenster und schafften es, ihn mit Seilen zu fesseln und nach draußen zu ziehen. Danach konnte die Wachmannschaft ins Haus vordringen und sah sich dort einer versteinert dasitzenden Schar von Pöschlianern gegenüber. Vater und Tochter Haas beteten wieder und riefen den Herrn Jesu an, die Eindringlinge seien Teufel. In ihre Parolen stimmten auch andere Pöschlianer ein. Sie unternahmen auch einen Befreiungsversuch. Erst durch Warnschüsse wurde der Tumult beendet. Auf Anzeige des Pfarrers von Ampfelwang rückte die Nationalgarde aus, um die Anführer der stärksten Gemeinden auszuheben und für Ruhe zu sorgen. Mit der Gruppe des geschilderten Abends sollen es je nach Quelle 200 oder sogar 300 Pöschlianer gewesen sein, die gefangen genommen wurden. Man verwahrte sie in Wartenburg, Köppach, Vöcklabruck und Buchheim. In Haft machten sich einige der Pöschlianer auf den Weltuntergang gefasst, der nun auf jeden Fall kommen müsse.
Ein Vater wollte auf seinem Schoße sein 7-jähriges Töchterlein erwürgen. Nur scharfe Säbelhiebe hinderten ihn daran. Einmal hieß es, Pöschel sei wunderbar befreit und eile zu ihrer Rettung. Ein anderes Mal, an diesem und jenem Tag, um diese und jene Stunde, werden die Kerkertüren aufspringen und die Pöschlianer auf herrlichen Wegen triumphierend fortziehen.
Mit der Zeit aber schwand bei vielen der Glaube an all das. Vor allem in Anbetracht der blutigen Szenen wurden Pöschlianer inner wie außerhalb der Haft wieder empfänglich für Belehrung. Und die wurde ihnen von mehreren Seiten und immer wieder zugedacht, auch in mehreren Gerichtsterminen.
Am 31. März versammelten sich um 7 Uhr abends die Pöschlianer von Frankenburg und leisteten auf den Knien ihren Seelsorgern Abbitte, völlige Sinnesänderung versprechend. Geistliche kümmerten sich derweil auch um die Häftlinge. Circa 50 von ihnen sollen binnen 4 Tagen ihre Täuschung eingesehen haben. Sie konnten beschämt, aber freudig und gebessert nach Hause zurückkehren. Weitere schlossen sich an, als sie von den bereits Entlassenen hörten, dass Ampfelwang noch stand, dass die Welt nicht untergegangen, die Ermordeten nicht auferstanden und das Menschengeschlecht nicht verdammt war. Trotz des Blutbades fielen die Urteile recht milde aus. Die meisten Pöschlianer galten als schuldlos verblendet. Sie sollten im Zivilarrest bleiben, bis sie hinlängliche Beweise ihrer aufrichtigen Sinnesänderung geben konnten. So wurde es am 20. Februar 1818 vom Stadt- und Kriminalgericht Salzburg verkündet und später vom Obergerichte in Wien bestätigt. Sie zeigten sich bei häufigen Besuchen des Gottesdienstes, Gesprächen mit den Seelsorgern und dem Befolgen ihrer Empfehlungen, dem Erfüllen ihrer geregelten Pflichten, dem Austausch mit anderen. Dabei scheinen die Seelsorger den verlorenen Schäfchen mit viel Verständnis begegnet zu sein. Josef Haas, der am Palmsonntag die Meute anführte, brauchte länger, um seinen Irrtum einzusehen. Er wurde verurteilt, später aber für unzurechnungsfähig erklärt und damit freigesprochen. Der Bischof führte offenbar viele Gespräche mit ihm und schließlich kniete Haas weinend vor ihm und bat um Vergebung. Er wollte wieder Teil der katholischen Kirche sein. Dies gestattete man ihm und er lebte danach angeblich fromm und ruhig. Schmidt-Offerl, der ehemalige Anführer der Pöschlianer nach Pöschl selbst, war der härteste Brocken. Obwohl er sich scheinbar belehren ließ und beichtete, gab es auch mehrere Rückwendungen hin zum Pöschlianer-Glauben. Er soll Stimmen gehört und das Feuer göttlichen Zornes vor sich gesehen haben. Erst 1819 soll er seine Visionen als Täuschung begriffen haben. Seine Schlafstörungen und seine Stimmung verbesserten sich. 3 Monate nach diesem Sinneswandel konnte er nach Hause gehen. Franziska Haas, die Tochter des Bauern Haas, begann nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis einen Dienst in Vöcklabruck. Auch sie war wegen Totschlags angeklagt gewesen, aber wie ihr Vater freigesprochen worden. Zwar glaubte sie insgeheim noch immer an die Lehre des Thomas Pöschl, doch der Wandel Schmidt-Offels soll dann auch ihr gezeigt haben, dass es falsch war. Sie gehörte zu den letzten der Gruppe, die bekehrt wurden. Ebenso wie die Frau, deren Tochter Bauer Haas in der blutigen Nacht geopfert hatte. Später soll Franziska nach Ampfelwang zurückgekehrt sein, um dort ihren greisen Vater zu pflegen. Letzte Dokumente zur pöschlerischen Religionsschwärmerei finden sich im oberösterreichischen Landesarchiv datiert auf 1818 und 1819. Doch was wurde aus Thomas Pöschl? Es heißt, er hätte direkt nichts mit der Ausschreitung zu tun gehabt oder auch nur davon gewusst. 1817 wurde er nach Wien in das Haus der Defizientenpriester verlegt und mit dem Interdikt belegt. Demnach durfte er keine Messe lesen, beichten oder das Abendmahl empfangen, sondern nur ministrieren. Weiterhin wurde er genau beobachtet und man versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. Auch wenn dies nicht gelang, konnten im Gespräch noch Erkenntnisse gewonnen werden. Es heißt, in dieser Zeit entwickelten sich Eigenheiten, die eine Geisteskrankheit vermuten ließen. Am 15. November 1837 starb Thomas Pöschl mit 68 Jahren in Wien an einem Nervenschlag. Im Rückblick sollen einige Pöschlianer gesagt haben, dass sie mit Glücksgefühlen an die Gnadenzeit zurückdachten. Dass das alles nicht wahr wurde, damit hatte doch sicher der Teufel etwas zu tun. Das war die Geschichte der Pöschlianer in Oberösterreich und damit wollen wir zu unserem Meinungspart übergehen. Und zuerst würde ich gerne wissen, was sagst du denn zu all den Geschehnissen, Hubertus?
Also ich muss sagen, dass ich vor allem erstaunt darüber bin, dass das ja im Grunde nur eine sehr kurze Episode war, in der so viel passiert ist. Also dass wirklich wenige Jahre ausreichen, um in mehreren Gemeinden und Orten so einen Kult zu implementieren. Das finde ich schon immer erstaunlich. Und der zweite große Punkt, der mich so erstaunt hat, war, dass die alle wirklich, wirklich glimpflich davongekommen sind. Also da haben die echt Glück gehabt. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die dann wirklich im Blutrausch alle möglichen Leute entweder umbringen, opfern wollten oder es ja dann auch tatsächlich getan haben, und alle dann mehr oder weniger, wenn überhaupt, nur ein paar Jahre Haftstrafen davongetragen haben, dann glaube ich, können die sich alle nicht wirklich beschweren.
Das hat mich auch überrascht, dass die Urteile so mild waren, dass man sich offenbar gedacht hat, Gott sei Dank ist jetzt endlich wieder Ruhe, und die dann ihr Leben hat weiterführen lassen, obwohl es eben in dieser Nacht mehrere Opfer sogar gab.
Was mich auch noch erstaunt hat, Und da würde mich interessieren, wie du das siehst. Diese Sache war ja wirklich nicht sehr geheim. Wir haben zwar erzählt, dass die sehr unter sich geblieben sind, aber das hat ja doch seine Kreise gezogen. Und die Pöschlianer haben ja auch wirklich sehr aktiv versucht zu missionieren. Und dass, wenn man so möchte, auch wenn es nur wenige Jahre gedauert hat, dass die Behörden erst so spät da eingeschritten sind. Also wenn ich in der Situation wäre, ich bin irgendwo für den normalen Ablauf der Dinge zuständig und ich bekomme Wind von so einer Sache. Oder auch aus Sicht der Kirche, die ja nun wirklich aus ihrer Historie weiß, wie es mit Schismata zugehen kann und was für eine Dynamik das annehmen kann. Ich wäre viel früher eingeschritten.
Das habe ich mir auch gedacht wegen Napoleon, weil diese Teufelslehre ja darauf beruht, dass Napoleon der Teufel ist. Wir sind ja zu dem Zeitpunkt immer mal wieder in Besatzungssituationen. Wir haben am Anfang auch erwähnt, dass sich Grenzen verschoben haben. Das wäre mein erster Tipp, warum da keiner so schnell drauf gekommen ist. Dass es immer wieder andere Zuständigkeiten gab und die hatten sozusagen andere Probleme, als dass sie sich um diese Glaubensgemeinschaft kümmern. Und in einigen Quellen war auch zu lesen, dass man das gar nicht unbedingt vermutet hat. Das waren halt die überkorrekten Leute da, die haben mehr gebetet als die anderen, die haben mehr gefastet als die anderen, aber dass es dann plötzlich in die Richtung geht, wir müssen jemanden opfern, um Gott gefällig zu sein, das war gar nicht unbedingt absehbar, heißt es, auch weil sie eigentlich dachten, mit 1816, wenn nichts von dem passiert ist, was diese angeblichen Visionen gebracht haben, würden die Leute eh nicht mehr darauf reinfallen.
Ja, das ist ja so ein ganz klassisches Stilmittel von diesen Untergangssekten, die dann ein Datum festlegen, bis zu dem dann alles irgendwie erledigt sein muss. Im Zweifel bis zu dem Zeitpunkt sich der Sektenführer wunderschön mit allen Frauen verlustieren kann und möglichst die ganzen Besitztümer der Leute da verprasst hat. Um dann, wenn dieses Datum verstreicht und natürlich die Welt nicht untergegangen ist, irgendwelche Ausreden heranzuziehen, um das dann nach hinten zu verlegen. So ein ganz bekannter Klassiker, das ist beinahe schon ein Klischee, sind diese Weltuntergangsprophezeiungen in großen Anführungszeichen von irgendwelchen Maya-Kalendern, die man da rauslesen wollte, die, wenn man sich die wissenschaftlichen Daten ansieht, überhaupt nichts damit zu tun haben. Das war einfach eine andere Interpretation von, okay, jetzt beginnt eine neue Zeit. Und der geht natürlich eine Endzeit des vorherigen Zeitalters voraus. Das heißt aber natürlich nicht, dass es dann jetzt der Weltuntergang kommt. Und natürlich kam der im Jahr 2000 nicht.
2012 war es, oder?
Stimmt, 2012 war ein Datum. Ich weiß aber noch, ich meine mich noch zu erinnern, dass im Jahr 2000 so mit dem Jahrtausendwechsel da auch einige Sekten gesagt haben, so
garantiert.
Leute, jetzt ist alles aus, ja. Und dann gibt's aber natürlich auch wieder die, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, die noch tragischeren Fanatiker, die dann sich wirklich umbringen, so Massensuizide begehen. Da gab es, ohne dass ich jetzt da genau Bescheid weiß, vor gar nicht allzu langer Zeit, ist glaube ich 1-2 Jahre her, in Afrika eine Sekte, die dann, ich glaube sogar, bitte nagelt euch nicht an der Zahl fest, aber die dann auch wirklich mehrere hundert Leute, auch viele Kinder umgebracht haben, wohin halt so Fanatismus führt.
Bezüglich dieses Weltenendes gibt es ja auch während unserer Erzählung schon verschiedene Sachen. Dann heißt es einmal, ja, früher 1816 wird's wahrscheinlich. Viele Sachen waren auf den Juni 1816 eingegrenzt. Und was das Weltenende genau bedeutet, das wird manchmal gar nicht so gesagt. Also gemeinhin heißt es, die Pöschlianer wären eine Weltuntergangssekte. Dann wurde von dieser kargen Wüste gesprochen. Manchmal ist es aber auch nur der Wechsel zur echten oder zur neuen wahren Kirche. Also selbst da gibt es Interpretationsspielraum. Und das ist mir auch aufgefallen, dass es für alles die passende Ausrede gibt. Wenn was nicht passt, dann wird es eben passend gemacht.
Und das bringt uns schön zu einer weiteren Notiz, die wir hier noch stehen haben. Wenn irgendetwas nicht so läuft wie beabsichtigt und mal einen Schuldigen braucht, dann ist es historisch leider und immer falsch der Jude. Und das haben wir auch hier, dass die Juden diejenigen sind, die den Weltuntergang verhindern oder hinauszögern, dass aber auf der anderen Seite davor die ja diejenigen waren, die man ja bekehren müsste.
Es scheint, als hätte der Thomas Pöschel wirklich aus allen Richtungen, also aus seinem eigenen Erfahrungsschatz, aus bestehenden Offenbarungen von seinen Wegbegleitern, sich Sachen zusammengestoppelt, so dass es für ihn am besten passt. Und auf die Frage, warum die Juden, wurde zum Beispiel herangeführt, dass es wohl in der Nähe seines Geburtsortes eine streng gläubige Gemeinschaft von Juden gab. Und die fand er besonders toll, weil er ja selber so ein Tugendhafter war. Das heißt, es hat ihm gefallen, wie die das praktiziert haben. Und dieser örtliche Verweis auf Böhmen oder Prag hätte bedeutet, dass er sich bei einem Misslingen seiner Bekehrung gut vom Schauplatz des bisherigen Wirkens hätte zurückziehen können. Also er wäre dann einfach wieder nach Hause gegangen oder eben nach Prag gezogen und wäre von der Bildfläche verschwunden und eben nicht in seinem eigenen Wirkkreis geblieben, in dem er dann gerade war. Das heißt, man könnte ihm auch unterstellen, weil es eben auch oft in die Richtung geht, war er irrsinnig, hatte er eine geistige Erkrankung, wie ist er überhaupt dazu gekommen, dass es doch eher Kalkül war.
Ja, und damit sind wir natürlich wieder bei der Frage nach dem Strafmaß, dass er und diese anderen Vorbeter, nenne ich sie jetzt mal, die beiden Haases, dass die sich, ob jetzt, das ist halt die Frage, Kalkül oder nicht, als schwachsinnig darstellen oder so einkategorisiert werden und dann entlassen werden und keine Strafe bekommen. Und auch er, gut, er ist quasi exkommuniziert, so haben wir das verstanden, aber im Grunde hat er ja ein beschauliches Leben innerhalb von, ich nehme mal an, so einer Art Hausarrest in den Klostermauern weitergelebt. Also da kommen mir jetzt mal eben, wie gesagt, Meinungspart, da kommen mir wirklich die Tränen. So schlimm ist es ihnen ja dann nicht weitergegangen. Oder auch der Haas, der sich dann einmal dem Erzbischof zu Füßen wirft und dann eine zweite Chance bekommt und normal weiterleben kann. Mit dieser Historie, mit diesem Morden, die er auf dem Buckel hat.
Ja, seine Frau hat er getötet, seine Patentochter hat er getötet und er hat dafür gesorgt, dass der Nachbar getötet wird.
Ja, und er wollte auch den Pfarrherrn, den Priester, ja, kreuzigen lassen.
Da weiß ich nicht, ob das von ihm ausging oder ob das eher so ein Massending war von wegen, hey, wenn wir jemanden opfern sollen, der war doch doof zu uns, lass den nehmen.
Ja, aber er war der Vortänzer der Gruppe. Sagen wir mal, er wird schon nicht ganz unschuldig an diesem Spin gewesen sein, der dort vorherrschte, dass eben die Leute dieses Blutrünstige plötzlich mitgemacht haben oder auch, und das ist ja dieses auch ein sehr schlimmes Phänomen, dass die dem dann, weil sie so hörig sind, schweigend zusehen und dann im Nachhinein sich hinstellen, ich war wie verzaubert, ich war wie versteinert, ich konnte ja nicht anders, aber im Grunde ist das ja eine sehr arge Form von unterlassener Hilfeleistung.
Also wenn man diese Szene mit der Zaunried auch nimmt, die ja dann eigentlich eine Art Heldin wird, weil sie quasi dieses Blutvergießen unterbricht. Wenn sie die ganze Zeit bei der Gruppe dabei war, saß sie davor ja trotzdem dabei und hat nichts getan.
Ja.
Also eigentlich hat sie die anderen rausgeholt, beziehungsweise zumindest ihren Vater, wenn die Geschichte so abgelaufen ist. Die hatten ja auch Angst vor ihm, wird ja gesagt. Also er ist dann wohl auch teilweise ein bisschen auf die losgegangen, hat ihre Köpfe gegen die Wand gehauen und so weiter. Und ja, sie haben sich einfach in ihrem Wahn verloren. Auch der Pöschel, da gibt es noch eine Szene, die man da nennen kann, als er später nochmal verlegt wurde und man ihn mitgenommen hat in diese letzte Stelle in Wien, wo er dann auch verstorben ist letztlich. Da hat er wohl zu dem, der ihn abgeholt hat, gesagt, gehen wir jetzt nach Prag? Also er hat sich selber in seinen Geschichten so verloren. Da kann man natürlich unterstellen, dass das vorgeschoben war. Es gibt auch einige Untersuchungen, auch hinsichtlich dieser Visionen, ob er das selber geglaubt hat, was die Sickinger gesagt hat. Im Endeffekt war es ja eine self-fulfilling prophecy.
Ja, und das ist bei solchen Fällen ja immer dazu zu sagen, wir können das sehr schwer nachvollziehen.
Gerade auf die zeitliche Distanz.
Das meine ich damit, genau.
Und auch wie das natürlich damals wahrgenommen wurde, wie es heute gelaufen wäre. Also es gibt ja bei Sekten tatsächlich etwas, was ich jetzt nicht wortwörtlich zitieren kann, aber wo es auch darum geht, wenn die so in ihrem Glauben daran behaftet sind und mit dieser Hörigkeit und so weiter, dass das zu mildernden Umständen führen kann. Aber in dem Fall gibt es eben auch Leute, die da wirklich sehr aktiv waren. Und wo man es zumindest nicht vollkommen, zumindest meiner Ansicht nach, darauf zuschneiden kann. Weißt du, welches Bild ich bei diesen Schilderungen die ganze Zeit im Kopf hatte?
Nein, erzähl.
Den Vater aus The Witch. Das ist ein Film, den ich sehr, sehr mag, ein Horrorfilm, der sich sehr an den klassischen Gedanken an Hexen anlehnt. Und da geht es um eine Familie, die aus ihrer Glaubensgemeinschaft ausgestoßen wird, weil sie quasi zu gläubig ist. Also die das nochmal auf die Spitze treiben, im Grunde genauso wie die Pöschlianer es ja hier in dem Fall auch machen und deswegen der Gemeinschaft verwiesen werden und ein neues Leben beginnen und da passieren ihnen eben übernatürliche Dinge. Und wenn wir so Sachen geschildert haben, gerade beim Bauern Haas, habe ich immer diesen Vater vor Augen gehabt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich ganz gut, ja. Also ich glaube, wir beide, wir mögen den Film ja sehr. Das heißt, hier eine Empfehlung, wer den Film noch nicht kennt, unbedingt anschauen oder gerne anschauen. Und mir gefällt das Gleichnis. Ich kann mir das auch so gut vorstellen, ja.
Weil was da ja auch gemacht wird, ist, wie sich dieses Gedankengut so nach und nach einschleicht. Wie es anfängt, eigentlich total harmlos und plötzlich sind alle so darin behaftet, dass natürlich, es ist ein Horrorfilm, was Schlimmes, sagen wir mal, daraus resultiert. Also vielleicht auch auf der Ebene ganz gut vergleichbar.
Ja, ich bilde mir ein, den haben wir sogar schon mal genannt, den Film, in einer unserer Unterstützer-Episoden, aber erinnern kann ich mich auch gerade nicht.
Oder sogar bei einer der Hexenfolgen.
Ja,
das wäre ja aufgelegt.
Sein. Ja. Also er hat bis heute offensichtlich bei uns nichts an seiner Faszination verloren. Nun hätte ich einen gar wundervollen Übergang, nämlich apropos aktiv sein. Katharina, wenn uns jemand erreichen möchte oder uns zeigen möchte, dass ihm die Folge oder der Podcast gefallen hat, wo kann man das denn tun?
Wenn ihr euch zum Beispiel wie Niki bei uns melden möchtet, die ja das heutige Thema vorgeschlagen hat, dann erreicht ihr uns auf Social Media über Facebook und Instagram unter True Crime Austria oder per Mail, die sendet ihr dann an hinweise@truecrimeaustria.at. Findet ihr auch alles in den Shownotes. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann sind die richtigen Plattformen Patreon und Steady ebenfalls in den Shownotes zu finden.
Und was uns auf jeden Fall immer sehr hilft, ist eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder der Podcast-App, über die ihr uns hört.
Damit beenden wir die heutige Episode und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.